hoffnungsvoll, weil Friede möglich ist. Vergangene Woche wollte ich mich fertig auf einen Lauf vorbereiten, an dem ich gestern war. Und am Montag ging ich dann joggen. Ging alles soweit gut am Montagabend. Also stimmte mich hoffnungsvoll, okay, es kommt gut. Am Montagabend wurde ich krank, heiß, kalt, Erkältung. Mein Körper hat gesagt, ja, du brauchst jetzt einfach ein paar Tage Ruhe. Und das stimmte mich dann während der Woche nicht mehr so hoffnungsvoll auf gestern. Es kam eher Ernüchterung vor. Und wahrscheinlich kennst du das auch von deinem Alltag, von deinem Leben, Hoffnung und Ernüchterung, die immer so sich zum Teil abwechseln. Kriegel hat mir vor dem Gottesdienst gesagt, er will nicht den Bezug zum Fußball machen, hoffnungsvoll, wenn es um die EM geht. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Du hoffst, dass die Schweizer Fußballmannschaft gewinnt. Und dann macht sie ein 1:1. Dann kommt die Ernüchterung. Du hoffst, dass es mal ein Spiel gibt ohne Eigentor. Und dann gibt es wieder ein Eigentor. Du hoffst jetzt vielleicht, dass es vielleicht heute Abend soweit ist und die Schweiz gewinnen kann. Ich weiß nicht, ob wir morgen hoffnungsvoll oder ernüchternd aufwachen. Das können wir dann noch schauen. Aber wir stehen heute so zum Beginn dieser Predigtserie hoffnungsvoll. Und hoffnungsvoll, Zuversicht haben. Es gibt so viele Worte, die hoffnungsvoll eigentlich abdeckt. Es ist ein großer Begriff, hoffnungsvoll. Hoffnung haben. Und Hoffnung haben in unserem Leben ist für uns extrem wichtig. Ein Schweizer Theologe hat mal gesagt, was der Sauerstoff für die Lunge, das bedeutet die Hoffnung für die menschliche Existenz. Nimm den Sauerstoff weg, so tritt der Tod durch Ersticken ein. Nimm die Hoffnung weg, so kommt die Atemnot über den Menschen, die Verzweiflung heißt, die Lähmung der seelisch-geistigen Spannkraft durch die Gefühl, durch ein Gefühl der Nichtigkeit, der Sinnlosigkeit des Lebens. Wir haben in unserem Alltag Hoffnungen. Hoffnungen, die sich zum Teil erfüllen. Und Hoffnungen, die zum Teil eine Ernüchterung bei uns auslösen. Und das können sehr oberflächliche Hoffnungen sein, mit denen wir unterwegs sind. Hoffnung auf einen Sieg. Hoffnung, dass bald Abend ist. Hoffnung, eine Person möglichst bald wiederzusehen. Hoffnung auf Gesundheit. Hoffnung auf Sonnenschein. Hoffnung auf Regen. Auf so vieles können wir hoffen. Wenn wir auf etwas hoffen, dann haben wir eine positive Erwartung, so eine Zuversicht auf das, was noch kommt. Und die Schwierigkeit ist aber nun, dass das, was uns heute Hoffnung gibt, unsere Ernüchterung von morgen sein kann. Und deshalb brauchen wir nicht nur oberflächliche Hoffnung, sondern tiefgreifende, tief verwurzelte, unumstößliche Hoffnung, auf die wir uns verlassen können. Und solche Hoffnung finden wir bei Gott. Und in einigen Predigten, jetzt über den Sommer, werden auch einige Unterbrüche haben, werden wir uns damit befassen, wie und warum wir mit Gottes Hilfe hoffnungsvoll leben und hoffnungsvoll sein können. Etwas, was dir vielleicht Hoffnung oder auch Ernüchterung gegeben hat, war das Bestreben nach Frieden von sehr vielen Politikern am letzten Wochenende auf dem Bürgerstock. Und ich will hier gar nicht politisieren, doch es zeigt einmal mehr, dass diise Welt Frieden nötig hat und es irgendwie nicht schafft, Frieden zu schaffen. Zurzeit gibt es circa über 200 gewalttätige Konflikte und Kriege in der Welt. Und die Situation in Israel und in der Ukraine sind nur zwei davon, aber zwei, die uns sehr betreffen oder bedeutsam sind für uns. Aber wenn wir mal von der großen Weltbühne wegschauen, in unseren Alltag, in unser Leben, dann kommen uns auch vielleicht Konflikte in den Sinn, die uns entgegenkommen. Unfrieden, der herrscht. Und da beginnt unsere Hoffnung auf Frieden bereits vor unserer Haustüre. Vielleicht sogar schon in der eigenen Familie. Wir wollen heute den Fokus darauf legen, dass wir hoffnungsvoll sein dürfen, weil Gott Frieden möglich macht. Und wir schauen dafür an, wie er es möglich macht und wie wir dafür einstehen können. Im Alten Testament, im Buch Jeremia, Jeremia 29, Vers 11, spricht Gott durch Jeremia: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das Volk Israel war zu dieser Zeit, als Gott das gesprochen hat, im Exil. Sie wurden ins Exil verschleppt und sie wollten von Gott nichts mehr wissen. Und in diese Situation hinein sagt Gott: Ihr wisst, welche Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens. Und das ist mal unsere Grundlage. Gott hat Gedanken des Friedens. Auch in der tiefsten Not von uns Menschen hat Gott Gedanken des Friedens. Bei ihm ist dieser Shalom zu finden, ein Friede, der unsere sozialen und persönlichen Beziehungen durchzieht. In Psalm 85 im Alten Testament können wir lesen, wie sich so ein Zustand von Shalom, vom Shalom, von diesem Frieden zeigt. Dort steht: Güte und Treue finden zueinander. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Treue wächst aus der Erde empor, Gerechtigkeit scheint vom Himmel herab. Eine bildliche Sprache. Aber von diesem Frieden sind wir häufig kilometerweit entfernt. Und letztendlich ist dieser Friede uns verheißen für eine Zeit, in der Gott die ganze Erde und alles neu schaffen wird. Und wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, mit ihm in Ewigkeit, in diesem Frieden, zusammen sein werden. Und doch ist dieser Friede, der einmal sein wird, vollumfänglich sein wird, schon jetzt für uns zu einem Teil Realität und er ist erlebbar. Aber wie können wir ihn erlangen? Dazu möchten wir uns zuerst kurz unser menschliches Streben nach Frieden anschauen. Weil eine große Hürde sind wir oft wir selbst. Stell dir vor, du hast einen guten Freund. Du hast schon sehr viele super spannende, gute Erlebnisse mit diesem Freund gemacht. Und dann geratet ihr aneinander, es kommt zu Streit. Ihr sagt euch auch Worte, die euch verletzen. Und eure Beziehung kommt so in eine turbulente Zeit. Und dann hörst du vielleicht auch hintenrum von anderen, dass dein Freund hinter deinem Rücken schlecht über dich redet. Und dann sitzen die Verletzungen sehr tief. Dann ist es vielleicht nicht mehr dein bester Freund. Vielleicht nicht mehr ein guter Freund. Vielleicht kannst du ihn gerade nicht mehr Freund nennen. Gibt es dann Hoffnung auf Frieden? Vielleicht sagst du dir, ja, sicher. Doch zuerst muss dieser Freund zu mir kommen und sagen, dass er es schlecht gemacht hat, dass er Schuld auf sich geladen hat, dass er seine Schuld eingesteht und dann gibt es Frieden. Oder du sagst, ja, es kann Frieden geben, ich konfrontiere ihn mit all dem, was er Schlechtes über mich gesagt hat. Er muss zuerst einmal merken, dass das, was er getan hat, nicht gut ist. Und dann können wir dann weiterschauen. Es gibt sicherlich noch andere Strategien, die dir in den Sinn kommen, vielleicht auch schon Sachen erlebt in deinem eigenen Leben. Und uns stehen haufenweise gute Friedenspläne und Hilfen für Konfliktgespräche zur Verfügung. Doch meistens wird das Problem nicht bei den Wurzeln gepackt. Wir bleiben vielfach dort stehen, dass wir selbst nicht das Gesicht verlieren wollen und dass wir auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind. Wenn wir Menschen uns um Frieden bemühen, so ist es oft auch egoistisch geprägt. Im Großen, aber auch im Kleinen. Wir wollen im Vergleich nicht schlechter als unser Gegenüber dastehen. Wir wollen Frieden häufig durch Siegen erreichen. Anders gesagt, Frieden ist erstrebenswert, wenn ich selbst keinen Nachteil erleide. Und es liegt auf der Hand, dass wir Menschen mit unserem Bestreben diesen wahren Frieden so niemals ergreifen können. Ganz anders sieht es aus, wenn wir uns anschauen, wie Gott sich um Frieden bemüht. Wir wollen Römer 5, im Neuen Testament, Römer 5, die Verse 1 bis 10 lesen und zwischendurch sage ich noch etwas dazu. Römer 5, ab Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus, der diesen Brief an die Christen in Rom schreibt, stellt das an den Anfang von seinen weiteren Überlegungen. Wir haben Frieden mit Gott, weil wir durch unseren Glauben an Jesus Christus gerecht gesprochen worden sind. Mein Friede mit Gott ist nicht mein erarbeiteter Sieg. Wir lesen weiter, Vers 2. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Friede mit Gott ist nicht einfach ein Freifahrtschein für ein unbeschwertes Leben. Bedrängnis gibt es, aber wenn wir Frieden mit Gott haben, stärkt es letztendlich unsere Hoffnung im Blick darauf, dass Gott uns seine Liebe geschenkt hat. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Gott schafft zuerst mal einen einseitigen Frieden, indem er alle Schuld auf sich nimmt. Ohne Gott waren wir und sind wir in der Sünde verfangen. Die Sünde ist all das, womit wir uns schuldig machen vor Gott. Dort, wo wir uns selbst höher stellen als Gott. Dort, wo wir entgegen seinem Willen und ohne Gott handeln. Entschuldigung. Nach unserer menschlichen Logik hätten wir es nicht verdient, dass Gott uns ein Friedensangebot unterbreitet. Und dann ist es noch ein Friedensangebot, bei dem er selbst für alle unsere Fehler bezahlt. Es ist nicht logisch, dass der Unschuldige mit und für den Schuldigen leidet. Es ist nicht logisch, dass der Reiche nur aus Liebe arm wird. Es ist nicht logisch, dass der König verurteilt und der Sklave freigesprochen wird. Auf was will ich hinaus? Entgegen unserer Logik hat Gott Frieden geschaffen, den wir ergreifen können. Ein Frieden nicht nach unserer Logik, nicht nach unserem Vorgehen, sondern allein nach Gottes Willen. Ich möchte Philipper 2, Vers 6 bis 11 lesen. Ich habe das auch hier vorne auf der PowerPoint. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle der Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Verse im Philipperbrief sind bekannt. Und ich möchte darauf hinweisen, es ist auch ein Friedensplan von Gott. Es ist der Friedensplan Gottes. Ein Friedensplan, zu dem uns Gott einlädt, es ihm gleich zu machen. Wir finden hier keine Spur von Egoismus, keine Überheblichkeit. Wir entdecken darin den Gott, der gerecht, seine Feinde liebend, aufopfernd und von Herzen demütig ist. Und bevor wir uns fragen, wie wir überhaupt Frieden stiften können, müssen wir uns fragen, ob wir im Frieden mit Gott sind. Denn ohne dass wir in Frieden mit Gott leben, haben wir noch nicht begriffen, welchen Frieden die Welt braucht. Wir können uns ein Erlebnis von Josua, einem Anführer der Israeliten im Alten Testament, zur Hilfe nehmen. Josua, kurz bevor er Jericho, die Stadt Jericho eroberte, hatte er eine Begegnung mit einem Mann, der plötzlich vor ihm stand. Das Letzte. Danke. Danke vielmals. Ah. Muss man 5 Minuten warten, bis es... Nein, danke. Tipptopp, Entschuldigung. Also wir nehmen uns mal Josua zur Hilfe. Eine Begegnung kurz bevor Jericho eingenommen hat, ist ihm ein Mann erschienen. Plötzlich stand er da. Und was macht Josua? Josua sagt: Bist du ein Freund oder bist du ein Feind? Wie muss ich dich einordnen? Der Mann, der Josua gegenüberstand, ich bin der Meinung, es ist Jesus, der dort an Josua begegnet. Wir können gerne noch darüber diskutieren. Sagt an Josua: Nein. Ihr könnt es gerne nachlesen, es ist ein spannender Dialog, weil sich dieser Mann nicht auf eine Seite schlagen lässt. Kennen wir das? Wir wollen sehr schnell Klarheit schaffen. Ist jemand Freund oder Feind? Für uns, gegen uns. Wir sehen jemanden, Schublade auf, Person rein, Schublade zu. Alles muss geordnet sein. Doch Jesus lädt uns ein, zuerst auf seine Seite zu kommen, von ihm zu lernen und uns unter seinen Willen zu stellen. Das ist sein Friedensangebot. Hast du dieses Friedensangebot angenommen? Wenn nicht, dann ist heute die Chance, das festzumachen. Sprich vor Gott aus, dass du Frieden mit ihm haben möchtest. Lass los, was dich davon hindert. Bekenne, wo du Schuld auf dich geladen hast. Er wird dich von ganzem Herzen gerne befreien. Und bei Josua hat es ausgelöst, dass Josua nach dieser Antwort von diesem Mann auf die Knie ging und ihn anbetete. Es war nicht mehr die Frage, auf welcher Seite dieser Mann stand, sondern es war die Frage, was Josua getan und auf welcher Seite sich Josua selbst gestellt hat. Und Josua stellte sich unter die Führung Gottes. Und ich möchte dich jetzt kurz einladen, eine Zeit still zu sein. Nimmst du das Friedensangebot an, das dir Jesus unterbreitet, oder kämpfst du noch alleine? Nimm diese Frage mit. Nein, halbe Minute, Minute, eine stille Zeit. Wenn wir mit Gott Frieden haben, dann kann es weitergehen. Aus diesem Frieden, den Gott mit uns schließt, können wir nun Friedensstifter in seinem Auftrag sein. Friedensstifter in seinem Auftrag, das bedeutet, dass wir nicht egoistisch an unserem Recht festhalten müssen, sondern wir wissen, dass Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus gerecht macht. Nicht wir müssen unsere Gerechtigkeit erkämpfen. Gott gibt sie uns durch seinen Sohn. Friedensstifter in seinem Auftrag. Das bedeutet, dass wir uns nicht besser stellen müssen als unser Gegenüber, damit wir ja nicht unser Gesicht verlieren, sondern dass wir uns in Demut üben sollen. Unsere Identität wird uns von Gott gegeben, nicht von unserem Erfolg und auch nicht von unserem Misserfolg. Friedensstifter in seinem Auftrag zu sein, das bedeutet, dass wir nicht unseren eigenen Profit, unseren Sieg vor Augen haben müssen, sondern dass der Kampf schon von Jesus gewonnen wurde. Jesus ist Sieger. Er hat alles schon vollbracht, was es zu vollbringen gibt. Und Jesus sagt selbst in der Bergpredigt: Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wir sind aufgerufen dazu, aktiv Frieden zu stiften. Und das nicht einfach oberflächlich und aus eigener Kraft, sondern in seiner ganzen Breite und Fülle, wie wir diesen Frieden selbst von Gott erfahren haben. Und das können wir auf verschiedenen Ebenen tun. Friedensstifter sind Menschen, die den Frieden mit Gott suchen und finden. Und Friedensstifter sind Menschen, die aus ihrem Frieden mit Gott den Frieden in der Gemeinde, in ihrem Umfeld und in der Welt fördern. Wo in deinem Leben und mit wem herrscht vielleicht gerade Unfrieden? Wäre es nicht Zeit, dort den ersten Schritt zu gehen und der Person mit der Liebe Jesus zu begegnen? Ist das gar nicht so einfach? Du musst es nicht alleine tun. Gott hilft dir dabei. Lerne von seinem Friedensangebot an dich persönlich. Wir dürfen hoffnungsvoll sein, denn Gott bietet uns seinen Frieden an. Bei ihm erfahren wir, was es heißt, wahren Frieden zu stiften. Selbstlos, auf Augenhöhe und durchdrungen von Liebe. Und so wie Jesus uns begegnet, so sind wir auch befähigt, anderen Menschen zu begegnen. Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist Friedefürst. Du bist der, der Frieden schafft in Ewigkeit. Du bist der, der das Weltgeschehen auch in der Hand hat. Und mit dem Weltgeschehen meine ich das Grosse und auch das Kleine bis hier in mein persönliches Leben. Jesus, du hast Frieden zwischen uns und Gott geschlossen. Ich möchte dich bitten, dass du uns, jeden Einzelnen, befähigst, in dem Frieden mit dir zu leben und zu lernen, aus dieser Kraft von dir Frieden auch in unserem Umfeld stiften. Wir brauchen deinen Frieden. Unsere Gesellschaft braucht deinen Frieden. Die Welt braucht deinen Frieden. Und das ist nicht ein oberflächlicher Frieden. Danke für dein Angebot, das du mir, das du jedem einzelnen Menschen gemacht hast, wo wir noch sehr weit entfernt von dir gewesen sind. Und dass du in unserer grössten Not, im hintersten Ecke, wo wir uns verkrüchen oder zurückgedrängt sind, dass du dort einsprichst, dass deine Gedanken Gedanken vom Frieden sind. Dir ist Lob und Ehre für das. Amen.